Herzlich willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und diesmal zu einem Thema, dem sich wirklich niemand entziehen kann. Denn immer dann, wenn es in Unternehmen besondere Herausforderungen gibt, einen Notfall, vielleicht sogar eine Krise, dann werden schnelle Entscheidungen gefällt. Es werden harte Entscheidungen gefällt. Es werden andere Prioritäten zum Tagesgeschäft gesetzt. Manchmal bleiben Dinge liegen, Lieferfristen werden vielleicht verletzt, eventuell auch Meldepflichten. Und immer dann, wenn solche Themen auf der Agenda stehen, kommen automatisch auch die Fragen im Krisenstab auf den Tisch. Wer haftet jetzt eigentlich? Also wer trägt hier die juristische Verantwortung für das, was gerade entschieden wurde oder was vielleicht schon passiert ist? Und manchmal sind es auch die Haftungsfragen selbst, die einen Notfall oder eine Krise in einem Unternehmen auslösen. Und immer dann, wenn solche Themen diskutiert werden, dann wird der Ruf nach einem Anwalt laut. Und auch wir haben gerufen und vielen Dank Dr. Christian Rosinus von Rosinus Partner Rechtsanwälte in Frankfurt am Main, dass Sie unseren Ruf erhört haben. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen.
Christian Rosinus ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, für Steuerrecht, Wirtschaftsjurist und hat sich auf das Thema Unternehmenshaftung und Unternehmerhaftung spezialisiert. Und genau das ist ja dann in Krisensituationen eine ganz besondere Fragestellung. Deswegen die Gretchenfrage direkt vorweg. Wenn es in einem Unternehmen kracht und knallt, wer haftet wann, mit welcher Verantwortung, wofür?
Genau, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage, da können wir jetzt ein paar Stunden drüber reden, aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Also mein Spezialgebiet ist ja die strafrechtliche Haftung von Führungskräften, ManagerInnen und auch Unternehmen in dem Kontext. Und man kann es im deutschen Recht sozusagen relativ vereinfacht runterbrechen. Also im deutschen Strafrecht gilt das sogenannte Schuldprinzip. Das heißt, zunächst einmal haften ManagerInnen, wenn sie sich in irgendeiner Form schuldhaft strafbar gemacht haben oder vielleicht auch eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Das ist ja quasi die kleine Schwester der Straftat. Und daran anschließend gibt es dann eine Unternehmenshaftung, also haftet der Verband auf der Grundlage von Verstößen von Leitungspersonen. Das sind ManagerInnen, Geschäftsführende und andere Personen, die eben eine Führungsfunktion haben, die eine bestimmte Leitungshöhe erreicht haben. Und dann gibt es noch quasi Spezialfelder, wie zum Beispiel das Datenschutzrecht oder bestimmte Bereiche des Wertpapierrechts oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo es eine originäre Unternehmenshaftung gibt, die dann meistens europarechtlich begründet ist. Und das ist mal so ganz grob der Rahmen, wie es zu einer strafrechtlichen oder ordnungswidrigkeitenrechtlichen Haftung kommen kann.
Jetzt bin ich Geschäftsführer einer Gesellschaft, einer GmbH, und da kriegt man das ja quasi in die Wiege gelegt von vornherein und sagt, die GmbH als juristische Person, die haftet immer. Es sei denn, ich mache jetzt hier grob fahrlässige Dinge. Ist es wirklich so einfach im Strafrecht?
Nee, im Strafrecht ist es genau andersrum sozusagen. Also Strafrecht, was Sie gerade gesagt haben, ist eher die zivilrechtliche Haftung. Also die Idee bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, die zivilrechtliche Haftung von den handelnden Individualpersonen abzulenken. Jetzt ist es nun so, dass Strafrecht eine individuelle Schuld voraussetzt und deswegen erstmal auch jemand individuell sich strafbar gemacht haben muss. Und dann haftet er auch dafür, und da Straftaten Schuld voraussetzen, das heißt Vorsatz oder in wenigen Ausnahmefällen auch Fahrlässigkeit oder Leichtfertigkeit, was eine besondere erhöhte Form der Fahrlässigkeit ist, haften eben die Manager oder der betreffende Geschäftsführer haftet selbst, wenn er selbst den Straftatbestand verwirklicht hat.
Kann man ja sagen, okay, es gibt eine D&O-Versicherung, Directors and Officers-Versicherung, damit bin ich doch eigentlich fein raus, die müsste doch eigentlich jetzt all Gefahren, die da üblich bleiben, irgendwie abdecken, aber die haftet also nicht bei Vorsatz vermutlich.
Ja, eigentlich vom Hintergrund der Konstruktion eine Versicherung, die die zivilrechtliche Haftung von Geschäftsführungsorganen abdecken soll. Also auch bei einer GmbH haftet natürlich ein Geschäftsführer für schuldhaftes pflichtwidriges Verhalten, also wenn die GmbH einen Schaden erleidet, gibt es eine Haftung des Geschäftsführers für, wenn er diesen Schaden schuldhaft verursacht hat, also in zivilrechtlicher Hinsicht, das ist dann ein zivilrechtlicher Schadenersatzanspruch, und die D&O-Versicherung dient gerade dazu, ihm dieses Haftungsrisiko abzunehmen. Ja, das heißt, der zivilrechtliche Schaden wird dann quasi durch die Versicherung getragen. Jetzt ist es im Strafrecht nun mal so, dass quasi vorsätzliche Straftaten von keiner Versicherung dieser Welt bezahlt werden. Also wenn Sie einen Schaden verursachen, weil Sie vorsätzlich Straftat begangen haben, zum Beispiel Untreue, Das wäre jetzt ein klassisches Beispiel von einem Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer schädigt vorsätzlich, das heißt auch billigend in Kauf nehmen, das Vermögen der GmbH. Dann zahlt auch die DNO-Versicherung nicht, weil die natürlich sagen, also für vorsätzliche Straftaten zahlt keine Versicherung dieser Welt. Was anderes ist es in Fällen von bestimmten fahrlässigen Straftaten, zum Beispiel es entsteht durch eine Gehirnverletzung der Organisationspflicht durch die Geschäftsführung, zum Beispiel gibt es einen Betriebsunfall, ein Mitarbeitender verletzt sich, er leidet vielleicht einen Bruch oder kommt zu Tode, dadurch entsteht ein wirtschaftlicher Schaden. Den zahlt natürlich die Versicherung, also jetzt vielleicht nicht die DNO-Versicherung, aber vielleicht erst beim ersten Fall eine Betriebshaftpflichtversicherung. Und wenn quasi der Geschäftsführer die Delegationskette nicht ordentlich gestaltet hat und dadurch entsteht ein Schaden, kann es sein, dass er fahrlässig, also nicht vorsätzlich, eben diese Organisationspflicht verletzt hat und dann entstehende Schäden dadurch von der Versicherung getragen werden. Aber das sind sehr eng begrenzte Ausnahmefälle. Allerdings ist eine DNO-Versicherung natürlich dann gut, um zum Beispiel eine Abwehr von vorsätzlichen Straftaten vorzubereiten. Es gibt ja manche Konstellationen, wo Geschäftsführern eine vorsätzliche Straftat vorgeworfen wird, die dann wiederum zu einer zivilrechtlichen Haftung führen könnte, weil das natürlich eng verknüpft ist, weil dann wird ja genau die Haftungsbarriere der GmbH durchbrochen. Also das nennt man dann deliktische Haftung. Das heißt, deliktische Haftung durchbricht quasi die GmbH-Grenze, um es vereinfacht auszudrücken. Und dann zahlt eine DNO-Versicherung zum Beispiel die Anwaltskosten oder Gutachterkosten, um diesen Anspruch abzuwehren. Und am Ende kann es sein, dass sozusagen dadurch quasi die Haftung reduziert wird, dass dann entsprechende Kosten übernommen werden. Und vielleicht kommt es am Ende zu einem zivilrechtlichen Vergleich mit einer Beendigung des Strafverfahrens. Dann bleiben die Kosten auch nicht an den Managern hängen. Normalerweise ist es so, wenn dann eine Verurteilung erfolgt wegen Vorsatz, dann wird die Versicherung diesen Betrag dann wieder von den Managern zurückfordern, dem Geschäftsführer. Und die Policen der DNO-Versicherung sind meistens mit Vorsicht zu genießen, weil die beschränken natürlich die Kostentragungspflicht in der Regel auf Fälle, die auch zu einer zivilrechtlichen Rückhaftung führen können. Das heißt, es ist unabdingbar für Geschäftsführer und andere leitende Angestellte sozusagen und Organe, einen eigenständigen Strafrechtsschutz zu haben, der sich übrigens auch aufs Unternehmen erstrecken sollte, weil heute ist es üblich, dass wegen der Risiken von Verbandsgeldbußen oder Einziehung, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, auch das Unternehmen eine eigene strafrechtliche Vertretung vorhält.
Bevor wir gleich dazu kommen, vielleicht nochmal eine Rückfrage. Und zwar, Sie haben das gerade eben schon angedeutet, es gibt ja einmal Fahrlässigkeit und Vorsatz. Und zumindest im Volksmund verschwimmt das etwas manchmal. Also in bestimmten Situationen, wir sind jetzt ein Unternehmen im Krisenszenario, dann sagt dann ein Mitarbeiter: Chef, ich habe dir das aber schon tausendmal gesagt, wir haben da eine offene Flanke bei dem Thema. Wir haben da irgendwas nicht beachtet im Bereich Arbeitsschutz, im Bereich Datenschutz, im Bereich IT-Sicherheit. Und dann sagt der Mitarbeiter: Das ist ja schon nicht mehr fahrlässig, das ist ja schon vorsätzlich. Ist es wirklich so banal, wie der Mitarbeiter das sagt? Oder sagen die Gerichte: Naja, das ist immer noch eine Fahrlässigkeit, vielleicht eine grobe, aber kein Vorsatz, wenn man solche bekannten Risiken missachtet?
Genau, also das wird in der Regel kein Vorsatz sein, es sei denn, es muss sich derartig aufdrängen, dass man sagt, es ist schon erkannt worden und quasi billig in Kauf genommen worden, dass das Risiko eintritt. Das ist meistens bei sag mal, betrieblichen Risiken, die sich nicht sicher manifestieren, sozusagen meistens noch kein Vorsatz, weil man immer hofft, dass nichts passiert. Die Abgrenzung im Einzelfall zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit ist schwierig. Also es gibt, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen technisch in Details, es gibt quasi drei Vorsatzformen. Das eine ist der Dolus Directus ersten Grades sozusagen, also der direkte, gezielte Vorsatz, eine Straftat zu begehen. Dann zweiten Grades ist es auch sozusagen relativ direkt, ja, und dann gibt es den sogenannten Dolus Eventualis, also der Eventualvorsatz auf Deutsch ist das, was die Rechtsprechung mit, man nimmt den Schaden oder den Erfolg, den strafrechtlichen Erfolg billigend in Kauf. Und das muss man immer abgrenzen zu grober Fahrlässigkeit oder Leichtfertigkeit. Und man kann sich das vereinfacht so merken, beim einen denkt man, ich mache das jetzt, wird schon nichts passieren. Und beim einen denkt man, es wird was passieren wahrscheinlich, aber ich hoffe mal, dass nichts passiert. Also man sieht quasi den Erfolg eigentlich schon voraus und handelt trotzdem. Also sie brauchen immer ein Wissens- und ein Wollenselement und die Abgrenzung im Einzelfall ist sehr herausfordernd und schwierig, aber das kann natürlich gerade im Rahmen von der Verteidigungssituation auch ein ganz entscheidendes Thema sein, was man eben vielleicht auch aufklären muss im Unternehmen und auch dann entsprechend vorbereiten muss. Und für sowas ist es dann gut, wenn man eine Versicherung hat, die dann die Kosten übernimmt.
Ja, eine Versicherung und vermutlich auch einen Rechtsbeistand, der einen berät, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Wie sieht das da aus, aus Ihrer praktischen Erfahrung? Ich vermute mal, die meisten kommen zu Ihnen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und dann Hilfe gebraucht wird.
Ja, also das ist die Regel. Also wir sind quasi sehr häufig in der Krisenintervention dann tätig, wenn die Durchsuchung da ist oder wenn der Whistleblower-Hinweis wegen eines Verstoßes kommt und das dann untersucht werden muss oder wenn Verteidigung erforderlich sein muss. Weil es ja eben, weil meistens eben dieses Problembewusstsein nicht so stark ausgeprägt ist. Und natürlich ist es auch verständlich, Manager sind, sie wären nicht Manager, wenn sie nicht ein gewisses Risiko, eine gewisse Risikobereitschaft hätten. Du kommst unternehmerisch ja nur weit, wenn du bereit bist, Risiken einzugehen. Und natürlich ist das Mindset nicht primär reaktiv und auf Abwehr ausgerichtet oder Prävention, sondern sehr häufig sehr quasi ist noch immer Jotiljange, wie man das auf Kölsch sagt, obwohl ich das natürlich überhaupt nicht kann. So, also das heißt, häufig ist eben die Prävention, dafür will man dann auch kein Geld ausgeben, weil es nicht gut, weil es quasi auch Geld kostet vielleicht. Natürlich kostet ein Vorfall ein Multiplikator von dem, was man hätte bezahlt für Prävention. Praktisch ist aber auch so, dass nicht jede Prävention auch alles verhindern kann. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor Verstößen, das gibt es leider nicht.
Im Krisenmanagement erleben wir es relativ häufig, wenn man dann eine Krisenstabssitzung hat und dann sagt, ja, wir holen den jetzt den Juristen mit dazu. Dann sagt der Jurist erstmal, jetzt ist es grundsätzlich alles verboten. Nein, nichts mehr sagen, nichts mehr machen. Ist das dann tatsächlich so oder ist das auch so ein Vorurteil, was in den Köpfen mitschwirrt, dass der Jurist dem Unternehmer erstmal das Unternehmerdasein irgendwie erschweren möchte?
Ja, also das möchte der Jurist nicht. Ich kann jetzt nicht für alle Juristen sprechen, kann so für mich sprechen. Ne? Also wir sind ja Anwälte für Unternehmer und Unternehmen. Und letztendlich sind wir auch selber Unternehmer, weil wir auch eine Anwaltskanzlei haben und auch wissen, dass es unternehmerische Erfordernisse gibt. Aber natürlich muss ein Unternehmen immer rechtstreu geführt werden. Als Anwalt muss ich eben darauf hinwirken, dass das gemacht wird. Das heißt, ich versuche natürlich, jedes Tun pragmatisch so oder jede Beratung pragmatisch so zu machen, dass es den unternehmerischen Erfolg nicht gefährdet. Aber ich bewege mich natürlich auch in Regionen, wo ich vielleicht besser abschätzen kann, was Worst Case passieren kann. Ich muss dem Mandanten sagen, wenn ihr so weitermacht, dann endet das vielleicht mit einer ganz hohen Geldbuße, mit einer Gefängnisstrafe und was auch immer. Und wollt ihr das wirklich riskieren für den unternehmerischen kurzfristigen Erfolg oder was auch immer? Und da ist man manchmal die mahnende Stimme. Aber man muss das halt auch ökonomisch begründen. Und häufig ist, rechtstreues Verhalten gar nicht so teuer und kann auch auf der anderen Seite viele Vorteile bringen, weil es eben bestimmte Kosten oder Schäden einfach absichert, dass es nicht passiert. Auf der anderen Seite ist es einfach auch so, dass wir das auch häufig so wahrnehmen, dass Geschäftspartner und Lieferanten und Stakeholder das einfach auch mittlerweile schätzen, wenn ein Unternehmen rechtstreu geführt wird und es dazu auch quasi am Markt dann ein höheres Ansehen gibt, vielleicht auch einen höheren Unternehmenswert am Ende des Tages. Also das ist durchaus heute gerade ESG-Bewegung und so weiter und so fort auch ein ganz relevanter Faktor.
Ein flammendes Plädoyer, sich auf der Seite der Prävention schon mal Gedanken zu machen, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Aber vielleicht dann nochmal eine Frage.
Aber ich sagen, ehrlich gesagt, auf rein unternehmerischer Sicht für uns ist natürlich der Krisenfall häufig auch der lukrativere, wobei wir als Anwälte natürlich nicht so denken, aber es ist einfach, dann wird es halt einfach akuter, wenn man in Ruhe Prävention macht. Es ist für die Unternehmen häufig unterm Strich günstiger, das muss man klar sagen.
Okay, jetzt ist es so, viele Unternehmen kommen irgendwann in eine Phase rein, wo sie merken, sind wir im Notfall oder in der Krise. Auf der Präventionsseite ist vielleicht nicht so viel gelaufen. Man hat schon ein Gespür, es könnte Probleme geben. Wann holt man den Anwalt mit dazu in so einer Situation?
Also wenn man schon gespürt hat, dass es Probleme geben konnte, sollte man den Anwalt dazu holen. Dann ist das meistens auch wahr, das Gespür. Es ist einfach so, es gibt ja in Deutschland auch die Aufsichtspflichtverletzung, also quasi die Geschäftsführung insbesondere und die Leitungsorgane sind gehalten, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Unternehmen mit geeigneten und erforderlichen Maßnahmen zu verhindern. Das ist natürlich, wenn man das Gespür hat, spätestens dann der Fall, dass man diese geeigneten, erforderlichen Maßnahmen ergreifen muss. Ja, da muss man auch die Risiken analysieren und kennen. Und wenn es sich um rechtliche Risiken handelt, muss das jemand machen, der Experte oder die Expertin in dem Bereich ist. Und dann ist es schon sinnvoll, anwaltlichen Rat einzuholen.
Und das wäre auch wieder ein Szenario, wo dann tatsächlich verantwortliche Personen, Geschäftsführer, also wenn man schon weiß, es wird irgendwas schiefgelaufen sein, wo die dann tatsächlich auch persönlich in die Haftung kämen.
Genau, also wenn sie die Aufsichtspflicht verletzt hätten zum Beispiel oder dann ihre Aufklärungspflicht, es gibt ja auch eine Aufklärungspflicht für solche Sachverhalte, die muss, und wenn daraus ein Schaden entsteht, weil es nicht rechtzeitig, nicht umfassend genug oder nicht im richtigen Maße gemacht wird und dadurch ein Schaden entsteht, ist natürlich dann auch wieder eine persönliche Haftung im Raum.
Genau. Aber was raten Sie jetzt einem Unternehmen? Also da kommt jetzt wirklich ein Unternehmer zu Ihnen und sagt, so, wir haben unsere Aufsichtspflicht nicht erfüllt. Wir wissen das schon, weil wir das schon seit...
Das wird auch nicht fragen.
Bitte? Das werden die Ihnen natürlich nicht sagen. Aber er wird es umschreiben und wird seinen Unmut ausdrücken darüber, dass das jetzt irgendwie ans Licht gekommen ist, dass irgendein der böse Mitarbeiter, dass er das jetzt verraten hat und dass der Lieferant jetzt darauf aufmerksam geworden ist, dass es da Qualitätsprobleme gibt meinetwegen. Und das hätte man auch schon seit Ewigkeiten gewusst im eigenen Unternehmen, hat aber nichts unternommen. Muss der Unternehmer dann direkt fürchten, wie Sie eben sagten, es könnte sogar eine Freiheitsstrafe drohen? Oder gibt es eine realistische Chance, dass man da einen juristischen Weg findet, ich drücke es jetzt mal so charmant aus, das zumindest mit weniger Schaden für den Unternehmer dann irgendwie zu entwickeln?
Also der Punkt ist, solange man Proaktivität walten lassen kann, also solange man nicht gezwungen ist, die Worst-Case-Situation ist, die Polizei, die Staatsanwaltschaft steht vor der Tür, das Kartellamt, wer auch immer, die Datenschutzbehörde macht eine Durchsuchung, der Vorwurf liegt da schon, man räumt sozusagen dem Unternehmen die Bude aus, kommt nach Hause zu den jeweiligen Führungskräften und räumt da das Privathaus aus oder durchsucht da, möglicherweise kommt es auch zur Untersuchungshaft und so weiter. Das sind natürlich die Worst-Case-Szenarien. Da ist sozusagen erstmal eine Uphill-Battle, weil man ja quasi erstmal den Sachverhalt aufklären muss, dann Verteidigungsargumente finden muss und so weiter und so fort. Und häufig, natürlich geht man dann den Weg über Kooperation, um den Schaden zu minimieren und implementiert zum Beispiel Compliance-Maßnahmen für die Zukunft, auch etwaige Geldbußen zu minimieren, das wird ja berücksichtigt in der Regel. Natürlich ist es noch besser, es ist ein Fehlverhalten passiert, es ist aber noch keiner Behörde bekannt und es bietet sich dann häufig an, es erstmal selbst zu ermitteln, erstmal zu schauen, ist es dann auch wirklich ein Fehlverhalten, wie ist die Sachverhaltskonstellation konkret, wer ist dann möglicherweise auch für verantwortlich? Was gibt es auch für Argumente, die quasi für das Unternehmen oder die Mitarbeitenden sprechen? Lässt es sich in irgendeiner Form reparieren? Also wichtig ist eben, dass Fehlverhalten sofort abgestellt wird. Also wenn Sie jetzt merken, Sie verkaufen mit falschen Versprechungen ein Produkt und Sie wissen das, ja, oder Sie machen zum Beispiel einen Produktrückruf nicht, obwohl Sie das eigentlich machen müssten, dann ist natürlich eine akute strafrechtliche Gefahr da, da sollten Sie das sofort abstellen, das Fehlverhalten, und dann eben gucken, wie geht man damit um, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten auch, sich direkt an die Behörden zu wenden. Es gibt zum Beispiel im Kartellrecht oder im Steuerrecht einen Kronzeugenantrag oder eine Selbstanzeige, wie man das nennt, oder auch andere, im Außenwirtschaftsrecht gibt es auch entsprechende Möglichkeiten, sich quasi strafbefreiend in irgendeiner Form an die Behörden zu wenden. Auch in vielen anderen Fällen macht es Sinn, möglicherweise da direkt in die Kommunikation einzutreten und da möglichst milde Ergebnisse zu erzielen. Manchmal ist es aber auch völlig ausreichend, das Fehlverhalten abzustellen, als das Thema erledigt.
Das kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Hörer oder die Hörerin bei uns sagt, das ist jetzt so ein Punkt, ich glaube, wir sollten mal mit einem Anwalt reden. Wie finde ich den denn jetzt passend? Also ich rufe am besten nicht bei der Rechtsschutzversicherung an und sage, ich habe da einen potenziellen Schadensfall und bitte vermitteln Sie mir mal einen. Genau, was ist das richtige Vorgehen? Also wenn man jetzt das im Bauchgefühl so ein leichtes Krummeln gerade beim Zuhören entwickelt hat und sagt, ich möchte das Thema mal geklärt wissen.
Also es ist häufig so, es kommt auf das Rechtsgebiet an, um das es geht. Also man sollte einen spezialisierten Kolleginnen oder Kollegen hinzuziehen. Häufig gibt es ja den Standard-Rechtsberater, die Rechtsberaterin des Unternehmens. Da muss man schauen, sind die Personen dann auch geeignet für so einen Sachverhalt. Da gibt es natürlich häufig auch langjährige Verquickungen, möglicherweise auch ein Haftungsrisiko und möglicherweise auch ein zu enges Verhältnis zu bestimmten einzelnen Organen. Also manchmal ist dann ein unabhängiger Blick ganz hilfreich in diesen Konstellationen. Man sollte jemand suchen, der spezialisiert ist, wo die auch die Chemie passt. Ja, das ist ja auch in solchen kritischen Situationen wichtig, dass der Anwalt auch oder die Anwältin eine gewisse Ruhe ausstrahlt und auch eine gewisse Erfahrung hat mit solchen Themen. Also häufig natürlich auch bedarf es einer gewissen Einschätzung und dann, es gibt halt da kein Schwarz oder Weiß und es gibt manchmal halt auch Graubereiche, mit denen sich man sich da beschäftigen muss. Also so würde ich den Anwalt, die Anwältin aussuchen über Empfehlungen.
Über Empfehlungen besser als die Anwaltshotline der Versicherung oder.
Ja, also ich sag mal, ich kann es jetzt ja nur für uns sagen, wir kommen unsere Mandate her in der Regel über Empfehlungen von ehemaligen Mandanten, Mandantinnen oder KollegInnen sozusagen, oder aus solchen Quellen kommen sehr viele Mandate eben, weil man sich in irgendeiner Form kennt, ja.
Quasi eine Empfehlung, den Hörer in die Hand zu nehmen, wenn man jetzt Bauchschmerzen bekommt für unsere Hörerinnen und Hörer. Dr. Christian Rosinus, vielen Dank für diesen Deep Dive, für diesen Sprung in das Thema unternehmensstrafrechtliche Haftung. Wo haftet wer, wann haftet wer und wer jetzt weitere Fragen hat, die Kontaktdaten sind bei uns auf der Webseite zu finden, auch bei uns im Podcast hinterlegt. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank für diesen schnellen Einblick in das ganz spannende weite Feld der unternehmensstrafrechtlichen Haftung.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, das Thema ist vielschichtig, aber vielleicht konnten wir einen kurzen Überblick geben.
Musik